Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute am Freitag ist es so, man kennt es, es ist Elternabend, das kann nicht immer alles positiv ablaufen. Und es ist natürlich so, dass nachdem man immer gesagt bekommt, was alles ganz wunderbar gelaufen ist, muss es natürlich heute auch die Sendung geben. Ja, wo sind eigentlich die Probleme beim Hochbeetgärtner, nachdem wir über die Sonnenseiten gesprochen haben? Wo ist der Schatten? Aber dazu habe ich mir Unterstützung geholt und ich denke, ihr zwei werdet mich stützen und auffangen, je nachdem, wie tief der Fall heute werden wird. Daher Debo und Flo, hallo, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid.
Hallo.
Hallo.
Ja, ich habe mir heute so ein bisschen,
ich habe mir so ein bisschen vorgenommen,
heute auch mal darüber zu reden, Probleme beim Hochbeetgärtnern. Was gibt es so für Dinge, die man vielleicht natürlich auch, wenn man so ein bisschen weiß, was passieren kann, vielleicht vorher auch ein bisschen vermeiden kann? Wir haben ja schon darüber gesprochen in einer der letzten Folgen, dass zum Beispiel ein sehr wichtiges Tool ist, dass man schon mal unten ein bisschen Draht mit reinbaut ins Hochbeet, dass die Wühlmaus es nicht ganz so einfach hat, dass man ein bisschen Folie rundherum packt, dass das Holz vielleicht nicht ganz so schnell weggammelt, aber so generell. Was sind denn aus eurer Erfahrung so die Dinge, die sich vielleicht doch auftun, die vielleicht schwierig werden beim Hochbeetgärtnern?
Ja, gehen wir gerne drauf ein. Aber vorab möchte ich nochmal an dieser Stelle betonen, wir sind ja, wir gärtnern ja nachhaltig und wir sind, ich sag mal so, wir sind entspannte Gärtner.
Ne? Ja.
Wir lassen erstmal so ein bisschen, wenn wir merken, oh, da ist eine Krise im Hochbeet, dann würde ich sagen, wir lassen erstmal so ein bisschen laufen, weil wenn man, ich sag mal so, wenn man nachhaltig gärtnert, das hört man ja dann an jeder Ecke, da lädt man natürlich die Nützlinge ein, aber auch immer ein paar Schädlinge. Aber oft ist es ja so, dass sie das sich dann gegenseitig oft schon so, ich sag mal, erledigt gegenseitig. Ja, wenn man die Natur unterstützt,
dann
erledigen sich manche Probleme einfach von allein. Deswegen, wir warten immer meistens erstmal ein bisschen ab. Aber also, es gibt natürlich Sachen, die uns auch richtig nerven. Da darfst du mal sprechen.
Welche meinst du jetzt? Meinst du jetzt mein Lieblingsfreund die Wühlmaus?
Ich wollte gerade sagen, dein Lieblingsfreund die Wühlmaus.
Ja, also Wühlmäuse sind schon ein starkes Problem. Wir hatten eine kleine Anekdote. Wir hatten, bevor wir die vielen Hochbeete hatten, hatten wir so kleinere Beete, also nicht ganz so hohe Beete, und hatten Pastinaken. Und dann wollte ich, juhu, Pastinaken ernten, so richtig schöne dicke Dinger. Die waren so, weiß ich nicht, 5 cm im Durchmesser. Mhm. Zieh du raus, denk so, wo ist die Pastinake? Da war nur noch eine Hülle da. Die waren von innen hohl gefressen. Seitdem bin ich nicht mehr gut, auf Wühlmäuse zu sprechen.
Ja, und, das war richtig krass.
Das war richtig, ich war richtig frustriert.
Ja.
Also, wenn ich da kurz einhaken darf, ja. Das ist heute, hat ein bisschen Selbsthilfegruppencharakter heute hier, denn genau 2 Wochen hatte ich auch den großen Wunsch und habe mich darauf gefreut, Pastinaken mit nach Hause zu nehmen. Die sahen oben wirklich schön kräftig aus und es war dann aber nur noch der Deckel da. Mehr das war nicht mehr da. Grün also und ein bisschen das. Also es scheint irgendwie, vielleicht die Wühlmäuse scheinen auch ein bisschen organisiert zu sein, was das angeht. Vor allem, wie dreist man sein kann, dass man dann nicht einfach sagt, dann nehme ich halt alles mit. Nein, man lässt dem Gegenüber noch ein bisschen Hoffnung und lockt, also furchtbar. Naja, gut. Aber
also.
Ja, manchmal ist das ja auch so, dass man die dann, manchmal sind die nicht ganz so pfiffig, sondern ziehen die richtig rein. Dann merkt man es ja direkt so, wenn das dann in so einem kleinen Tunnel schon verschwindet. Also wir machen ja schon viel, ne, diesen Draht, aber Draht wir haben, manchmal rein. Kommen die ja von oben rein. Und dann sieht das eine richtig aus wie so eine.
Also wir haben schon einen kleinen Schweizer Käse jetzt mittlerweile. Käse, also genau. Der Draht, der gammelt ja auch mit der Zeit irgendwann durch. So ist ja nicht. Also das, wenn man nicht irgendwie den hochwertigsten reinmacht, dann ist halt auch immer durch. Ansonsten hilft da halt nur noch, entweder man hat eine Lebendfalle, was ich jetzt nicht befürworte.
Nee, wir sind halt im Schrebergarten, ne? Bis wir dann kommen und dann sind die da drin verhungert, das finde ich richtig.
Also deswegen kommen bei uns einfach die klassischen Wühlmausfallen zum Einsatz, die dann im Tunnel stehen und dann, ja. Was nicht reinkommt, ist natürlich so Sachen wie Gift und so, machen ja auch manche gegen Wühlmäuse, geht gar nicht.
Nee.
Das trifft ja dann auch andere Tiere, zum Beispiel Katzen oder so, die dann die toten Mäuschen aufsammeln und dann auch gleich mit umkippen.
Ja,
ja, ich weiß.
Deswegen,
jetzt
also da versuchen wir wirklich, ich sag mal, PC zu gärtnern. Was man machen sollte, wäre natürlich zu gucken, dass man sich irgendwelche Greifvögel in der Nähe
hält.
Heranlacht. das kann helfen tatsächlich, ne? Also dass man das, haben wir schon oft gelesen, haben wir selber noch nicht gemacht, so eine Anflugstange auch im Garten irgendwo anbringt, ne? So eine etwas höheren Zaunpfahl wo man oben so ein Brett dran macht, dass die da anhocken können und dann im Garten vielleicht jagen, je nachdem,
wie groß der Garten ist. Also bei uns hatten wir schon einen
Mäusebussard.
Bussard, der bei uns im Garten eine gegriffen hat. Ist aber schon eine Weile her.
Genau. Und man kann noch so ein bisschen gegen Wühlmäuse vorgehen im Beet mit so, ich sag mal, mit Duft. Ne? Also da kann man mit ätherischen Ölen versuchen, die wegzuvertreiben. Man kann zum Beispiel auch dagegen anpflanzen mit Kräutern, die stark riechen und starke ätherische Öle haben. Zum Beispiel Lavendel ist bei denen nicht so beliebt. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die mit Zimt sehr erfolgreich vertrieben haben, dass man einfach in die Löcher, wenn die sich schon so Gänge gegraben haben, so reintut.
Was auch funktionieren soll, ist einfach Schnaps.
Genau.
Schnaps den in die Gänge rein. Und das mögen die wohl gar nicht, weil es so stark riecht.
Ja.
Wenn man jetzt auf natürliche Feinde geht, gibt es ja die Feinde von oben. Es gibt auch Feinde von unten, nämlich, das ist für manch anderen Gärtner auch ein Feind, der Maulwurf.
Ja.
Der zieht auf Beutezug durch die Wühlmausgänge beziehungsweise buddelt nach den Höhlen und so grausam es klingen mag, frisst die kleinen Babys auf. Also wer einen Maulwurf hat, nicht vertreiben, der hilft da.
Ja, genau. Und da werden wir wieder beim Thema, ne? Wenn man so ein bisschen gewähren lässt, regelt sich das ja meistens von alleine. Meistens ist es ja so, wenn man so eine Pest im Garten hat, ne, oder in den Hochbeeten, dann hat man ja meistens ein bisschen, ich sag mal, selber Schuld, weil man vielleicht ein bisschen Ungleichgewicht geschaffen hat, ne, indem man in eine Richtung, dass man zu fleißig den Maulwurf vertrieben hat vielleicht oder eben, ne, auch nicht genug bietet, keine Sträucher oder Bäume für Vögel, was attraktiv wäre oder so, ne? Also da kann man so ein bisschen gegensteuern, sag ich jetzt mal, wenn man so Ausgleich schafft.
Ja, also Wühlmaus ist bei mir hier auch ein großes Problem. Ich muss allerdings sagen, Maulwürfe und so habe ich hier auch genügend, aber ich glaube, das hält sich nicht so ganz die Waage. Beziehungsweise ist es auch so, dass ich glaube, der Maulwurf ins Hochbeet wahrscheinlich eher selten seinen Weg dann auch sucht. Ne? Vermute ich. Also das ist dann wahrscheinlich eher draußen erstmal die Wühlmaus ein bisschen klein zu halten. Aber da sind wir wieder beim Thema im Einklang Gärtnern. Da hänge ich mich gerne nochmal dran. Was sich bei mir im Folientunnel auf jeden Fall bewährt hat, war der Alkohol beziehungsweise die übrig gebliebenen Schnapsflaschen, die zu Hause von irgendeiner Feier, natürlich nicht von mir, getrunken und geleert wurden. Die wurden dann, habe ich dann einfach kopfüber in die offenen Tunnel gesteckt und das hat anscheinend vom Geruch auch erstmal für gute 2 Wochen genügt, muss ich wirklich sagen. Okay. Aber das, was ich sagen muss, ich glaube, die Pflanze oder die Kultur, die sich bei mir am meisten von den Wühlmäusen angegriffen fühlen darf, ist die reife Honigmelone. Weil der Geruch, wenn du im Folientunnel auch dann die Türen aufmachst, du riechst es ja wirklich, wenn die dann reif werden und die haben diesen tollen süßlichen Geruch. Mhm. Und das nehmen natürlich nicht nur wir wahr, sondern auch viele andere, die sich dann auch mal über das neue Buffet freuen. Also
klar.
Daher,
wenn du es zu schmackhaft machst. Ne?
Ist so am Ende, genau. Aber wie gesagt, im Folientunnel habe ich dann wirklich einfach in die Löcher dann einfach ein bisschen die Flaschenkopf über reingepackt. Auch Knoblauch soll auch funktionieren, ist aber bei mir in Hülle und Fülle im Garten überall da. Das schreckt hier keinen mehr.
Ja, genau. Ab. Manchmal gewöhnen die sich auch dran, ne? Muss man ja auch sagen. Also da sind die ja wie wir.
Daher. Daher. Das sind zum einen das Problem Wühlmaus. Was gibt es noch so für Probleme, die uns erwarten beim Hochbeet?
Also viele schimpfen ja über Schnecken immer wieder, ne? Wenn man über das Gärtnern spricht. Da finde ich, ist ein Hochbeet hat einen richtigen Vorteil, weil man eben diese Holzwände hat. Die kann man zur Not auch nochmal mit so einer mit so einem Kupferband versehen, das funktioniert sehr gut für uns, oder mit so einem Anstrich gegen Schnecken, wo die dann halt nicht, da ist dann wie so eine natürliche Barriere, da kommen die einfach nicht hoch. Ne?
Ja.
Das heißt, Schnecken haben wir bei uns wenig. Was wir sonst noch immer mal wieder haben, sind, ich glaube, Tauben oder Krähen, die uns so gern mal den Kohl wegfressen, die mögen das wohl ganz die gerne. Habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass die auch so Kohlrabi total lecker finden. Da kann man halt, nicht so sehr viel machen. Man kann halt mit Netzen arbeiten, ne? Auch gegen Fliegen zum Beispiel oder den Kohlweißling, der ja bei uns auch sehr gerne zu Besuch ist, in groß und klein. Da kann man dann mit Netzen arbeiten. Und das, was ich wirklich cool finde, als wir angefangen haben zu gärtnern, musste man noch sehr gucken, dass man umweltverträgliche Netze gefunden hat. Mittlerweile gibt es ja wirklich viele Hersteller, die auch Netze eben nicht aus Plastik anbieten, sondern aus so einem kompostierbaren Baumwollgase oder so.
Ja.
Das aber sehr engmaschig ist, sodass da die kleinen Fliegen nicht durchkommen, zum Beispiel, ne? Kohlfliege oder auch diese Zwiebelfliege. Und das ist halt super, ne? Also das kann man dann wirklich machen, auch eben wieder mit wie so ein Folientunnel, ne? Oder so ein Vlies drüber machen, also mit so Stecken und dann genau über das Beet legen und dann auch einen guten Vorhang sozusagen an den Seiten nicht vergessen, dass die nicht von der Seite reinkommen. Ja, das sind so Sachen. Und dann, was ist sonst immer noch?
Klassiker sind ja Blattläuse, aber eben, wie du schon sagtest vorhin, genau. Bei Blattläusen, da lohnt es sich auch einfach mal kurz zu warten, so einen halben Monat. Bis dann mal die Marienkäfer da sind, ihre Eier gelegt haben, weil dann ist das Problem von allein gelöst.
Genau, die Marienkäferlarve ist nämlich sehr, sehr hungrig.
Ja,
das
ist wie so ein Teenie, so eine Horde Teenies.
Ansonsten, was gibt es sonst noch so?
Was viele ja immer noch haben, ein Problem ist der Mehltau. Ne?
Ja.
Der kommt ja dann oft, wenn's da merkt man tatsächlich, wenn es zu feucht wird, ne? Das merken wir auch so, mit dem Klima, das sich ja so ändert, ne, da sind eher mal Dürreperioden und dann wieder so Starkregen. Mhm. Das heißt, dann kommt oft nach solchen Zeiten dann der Mehltau vorbei. Das ist ja im Prinzip so ein Pilz, der so gerade Zucchini anfällt oder auch Kürbisse oder so.
Genau.
Da hilft es dann, wenn man so ein bisschen, ich sag mal, luftiger gärtnert, nicht zu eng pflanzt, schon von vornherein. Und einfach auch mal so, ich sag mal so, wir pflücken dann auch mal zwischendrin die Blätter ab, wenn wir merken, es wird halt zu voll im Beet, dass wir da so ein bisschen Zirkulation sorgen. Und ansonsten gibt es da ja dann kleine Tees und Brühen und Zaubertränke, die uns du dann immer so anmischst. Und damit gehen wir dann gegen Mehltau unter anderem vor. Hm. Willst du mal verraten,
ich verrate das. Natürlich verrate ich das.
Ist ein Geheimnis jetzt.
Ist ein Geheimnis. Also die Hexenküche gibt her Folgendes. Nein, ganz einfach. Milch mag Mehltau gar nicht. Also besser gesagt Milchsäurebakterien. Deswegen, man nimmt mischt Milch im Verhältnis 1:10 mit Wasser und sprüht das einfach auf die betroffenen Pflanzen stellen und das macht man so, was ich einmal die Woche dann, je nachdem wie halt das Wetter ist. Und das wirkt ziemlich gut, haben wir die Erfahrung gemacht. Man kann auch vorbeugen mit einem Tee aus Ackerschachtelhalm. Mhm. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber da haben wir schon viel Gutes von gehört.
Wir haben halt keinen Ackerschachtelhalm im Garten.
Genau.
Das haben viele, ja. Und das nervt auch viele. Und daraus kann man ja echt gute Tränke machen.
Gute Tränke machen, ja. ansonsten, wenn es richtig extrem ist, greifen wir auch manchmal auf biologische Mittel von zum Beispiel Neudorf oder Kompo. Die haben da sowas. Das kannst du dann auch mit Wasser anmischen. Und das ist dann auch, das wirkt auch sehr gut dann und ist biologisch.
Ist das auf Basis von Orangenöl? Ist das das?
Nee, das war das gegen irgendwelche Viecher.
Ach so.
Nee, das ist auf Basis von, habe ich vergessen. Das ist irgendein Pulver. Man soll es nicht in die Augen kriegen, aber es ist auf jeden Fall biologisch abbaubar.
Also man soll es besten Fall nicht teilen. Also ein Liter Garten, ein Liter ich ist wahrscheinlich trotz biologisch organisch nicht so ganz so gut. Aber ansonsten natürlich, um das Ganze noch ein bisschen hexenküchenmäßiger zu machen, auf jeden Fall alles bei Vollmond anmischen. Und,
auch ja.
Auf
ja, genau.
Jeden
und
Fall.
Mit dem immer bei Vollmond.
Genau.
Nein,
aber wunderbar. Das sind auf jeden Fall schöne Tipps, die ihr uns damit an die Hand gebt und leider eben auch die Probleme, die anstehen. Aber vieles deckt sich ja auch mit dem Anbau dann, was eben im Garten allgemein oder auch im Gewächshaus dann hier und da aufkommt übers Jahr. Mhm. Denn es wird wahrscheinlich keine Beetart geben, die so ganz ohne Probleme auskommt. Ich glaube, das ist das Schöne beim Hochbeet ist, dass es halt irgendwie punktuell ist, dass es ein abgeschlossener Bereich ist, irgendwie gefühlt und nicht so direkt sich verteilen kann auf alles linksrum, wenn man jetzt so das klassische Bodenbeet bedenkt.
Ja, ja.
Bei den Nacktschnecken zum Beispiel, das habe ich allerdings auch noch nicht probiert, habe ich auch gehört, es würde sich wohl auch lohnen, vielleicht so eine kleine Barriere aufzubauen. In der Permakultur arbeitet man da wohl ziemlich viel mit richtig ausgetrockneter Holzkohle, dass man 10 cm Kohle quasi streut, weil das die Schleimhäute beziehungsweise den Schleim eben einfach austrocknet der Nacktschnecken, dass die sich dann wieder zurückziehen. Einfach, weil die über die Barriere nicht kommen. Habe ich allerdings auch nicht probiert. Ist natürlich dann auch wieder so eine endliche Sache, wo man sagen muss, das wird wahrscheinlich dann auch, wenn es einmal regnet, auch erneuert werden müssen.
Ja,
weil
genau,
das natürlich auch, dann auch wieder verschwunden ist. Aber da arbeiten wir wahrscheinlich alle, die irgendwie im Garten tätig sind, schon seit Jahren immer wieder. Und jeder sucht sich so seine Mittel und Wege. Und daher auch beim Hochbeet fallen eben auch ab und an Probleme an. Aber dennoch, am Ende der Woche muss man natürlich sagen, Hochbeetgärtnern, für mich auf jeden Fall eine ganz klare Sache, die ich überhaupt nicht missen will, die sich lohnt.
Ja, total.
Das auf jeden Fall. Also.
Und ja, du sprichst das ja an, ne? Das Hochbeet ist eben so abgeschlossen. Ich finde das gerade so zum Anfang super, weil man weiß halt, nur in dem Beet mache ich was und dann ist es halt einfach übersichtlich.
Ja.
Es überfordert mich nicht. Es sei denn, man hat halt 20, so wie wir, dann denkt man manchmal schon so, wow, das war jetzt, das ist viel. Aber ne, es gibt wenig Unkraut. Es gibt im Vergleich zu diesen Bodenbeeten, würde ich sagen, weniger Probleme. Und ich finde, es macht halt wirklich viel Spaß, ne?
Genau.
Weil man dann eben ja jedes Jahr auch wieder das Neue probieren kann, ne? Und man da viele Möglichkeiten hat.
Genau, und wenn was schief läuft, dann kann man einfach mal sagen, okay, ich resette das jetzt. Ich weiß ich nicht, wenn jetzt im Mai irgendwie die Seuche ausbricht, dann mache ich halt für den Juni nochmal frischen Salat rein oder keine Ahnung was oder nochmal Erbsen oder das ist da ganz nett.
Ja, unsere Erfahrung ist ja, dass man viel mehr, also dass die Saison viel länger auch geht, ne, als so ein Bodenbeet. Also gerade bei uns in Hamburg, da ist es ja echt noch lange frisch und lange nass. Und das, da sehen wir wirklich viele Vorteile beim Hochbeetgärtnern.
Absolut, absolut. Also wie ihr sagt, man kann eben schön verlängern, beziehungsweise so wie ihr in den nächsten zwei Wochen den ersten Spinat mit nach Hause nehmen. Und da wünsche ich euch auf jeden Fall natürlich in diesem Jahr eine reiche Ernte in euren Hochbeeten. Wünsche euch natürlich, dass ihr euch den ersten Spinat vollzüglich schmecken lasst. Spinatknödel an der Stelle natürlich eines richtig. Meiner Lieblingsrezepte, gerade mit dem ersten Spinat und mit frischem, im besten Fall Knoblauch. Auch vielleicht noch irgendwo, so was immer schon mal was abzupft im Garten. Das ist eine schöne Sache. Und für alle von euch da draußen, die hier natürlich zuhören und sich mit dem Hochbeet näher beschäftigen möchten, egal ob Anfänger oder ob ihr auch schon länger dabei seid, kauft euch auf jeden Fall das Buch der beiden Hochbeet jetzt durchstarten, ist im Januar diesen Jahres erschienen, daher aktueller denn je. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch noch ein Exemplar gewinnen, einfach E-Mail an elias@garten-ede.de schreiben mit dem Betreff Hochbeet oder was auch immer. Und damit ist tatsächlich unsere große Hochbeet-Woche schon wieder vorüber. Unsere Gespräche nähern sich dem Ende. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ich in dieser Woche doch einiges dazulernen konnte und durfte und freue mich natürlich, ich glaube, meine Hochbeete freuen sich vielleicht sogar ein bisschen umso mehr, dass ich vielleicht besser mit ihnen umgehe in diesem Jahr und dass ich auch, gut, meine Schallplatten werden euch hassen, denn die werden ein bisschen mit Erde in Kontakt kommen in den nächsten Wochen. Aber vielen Dank euch zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns hier so wunderbar aufgeklärt habt.
Ja, vielen Dank dir.
Es
hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Dann verabschiede ich mich von euch beiden und ein schönes Gartenjahr wünsche ich euch und viel Erfolg mit eurem Buch, viel Erfolg mit eurem Blog. Ein Stück Arbeit, glaube ich, das haben wir, glaube ich, die Woche noch. Auch Podcast, ein Stück Arbeit auch, ne? Der Podcast.
Auch das.
Daher, die zwei sind bestens aufgestellt, daher schaut auf allen Kanälen vorbei. Es lohnt sich, Instagram natürlich sowieso und daher... Yes. Ja, schaut nach den beiden und vielen Dank und bis bald. Macht's gut. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.